Ich darf das eigentlich nicht sagen, aber das ist so eine Floskel, die darf man hier oben eigentlich nicht sagen, wenn man dran ist. Aber ich möchte einfach mal kurz beten. Danke, Jesus, für den Tag, dass wir offen sein dürfen für das, was du uns vorbereitet hast, dass wir erwarten dürfen, dass du jeden Tag für uns was hast, mit dem wir arbeiten dürfen, mit dem wir weiterkommen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass ich mich nur auf dich verlassen muss und es kein anderer notwendig ist, auf jemanden anderen sich verlassen zu müssen, sondern ich danke, dass ich für jede Angelegenheit, die ich habe in meinem Leben, für jeden Tag, mich zu dir kommen darf und es einfach in deine Arme legen darf. Amen. So, wir befinden uns ja gerade in Epheserbrief-Serie und heute ist Epheserbrief 4, 17 bis 31 dran und der Titel für die Predigt ist Ausziehen, Anziehen und Glänzen. Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn das so einfach wäre. Und tatsächlich ist es so einfach. Also man muss den neuen Körper nur anziehen, den alten fallen lassen und schon kann man glänzen. Alright, zu Beginn, bevor ich angefangen habe, mich auf die Predigt ein bisschen vorzubereiten, habe ich mir ein paar Gedanken gesammelt. Und zwar, ein Jünger Jesu ist manchmal, wenn nicht sogar jeden Tag, ziemlich gefordert. Damals hieß es, wenn man sich Jünger Jesu genannt hat, tatsächlich zu laufen, tatsächlich Jesus nachzufolgen. Und wenn man das aus einer Seite der Physik betrachtet, ich bin jetzt kein Physiker, aber Laufen ist physikalisch Arbeit und Arbeit ist nicht angenehm. Wenn man arbeitet, lehnt man sich nicht zurück, sondern Arbeit fordert, dass man aufsteht und sich in Bewegung setzt. Damals gab es keinen Bus, damals gab es keine Bahn, sondern man musste alles eben zu Fuß tun oder halt auf dem Esel. Was davon besser ist, weiß ich auch nicht. Also, zu Fuß ist man vielleicht schneller, aber es kostet mehr Kraft. Genau. Der Epheserbrief ab dem Punkt an ist in zwei Kapitel bis Ende dieses Epheserbriefs 4 aufgeteilt. Und zwar das erste Kapitel, da geht es um den alten und den neuen Menschen. Und damit möchte ich auch jetzt gerne anfangen. Man liest es schon, wenn man sieht, der alte und der neue Mensch, dann ist man sich schon bewusst, okay, das alte, das ist mir bekannt, ich kenne mein früheres Leben, ich bin aufgewachsen, hatte eine gute Kindheit und alles, das ist mir bekannt. Aber der neue Mensch ist so einfach gesagt, der neue Mensch ist so ein bisschen unbekannt, sage ich mal. Der Begriff neu und welche Bedeutung vielleicht für Gott neu sein kann, darauf will ich heute also ein bisschen drauf bauen. Und ich glaube, der Begriff neu wird manchmal so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, wenn Gott sagt, er will in dir ein neues Werk beginnen, er will in dir etwas Neues schaffen, dann haben wir, glaube ich, keine Ahnung, was Gott wirklich mit uns vorhat. Und Gottes Vorstellung von neu kann so facettenreich sein, wie wir uns es manchmal gar nicht vorstellen können. Genau. Wir wollen einfach, um uns den Begriff neu ein bisschen näher zu bringen, uns kurz außerhalb von Epheserbrief aufhalten. Ich weiß nicht, ob das darf in der Predigtserie von Epheserbrief, aber wir machen das einfach. Und zwar, wir springen in den 1. Johannes 2, 7 bis 9. Und da schreibt der Johannes: Liebe Freunde, bei dem, was ich euch jetzt schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die ich euch verkündet wurde. Es ist doch das, was ich euch schreibe, ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon begonnen zu leuchten. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es nicht gecheckt. Aber im 1. Johannes 2, 7 bis 9 ist von einem Gebot die Rede, das man in der Neuen Genfer Übersetzung als einander zu lieben liest, in der Überschrift. In anderen Übersetzungen steht es leider nicht dran. Aber es handelt sich um das Gebot, einander zu lieben. Und alt heißt es, weil wir es eigentlich schon kennen. Die Menschen damals, die kannten dieses Gebot schon, die wussten, wir müssen uns einander lieben. Aber ich glaube, solange Gott nicht auf der Welt war und es ihnen nicht vorleben konnte, hatten sie keine Vorstellung, was es bedeuten könnte, einander zu lieben. neu, weil ein einander zu lieben von Jesus erfüllt wurde. Und Johannes schreibt, also Gott durch Johannes schreibt, also Jesus sagt, neu, weil einander zu leben von Jesus erfüllt wurde, lässt uns darauf schließen, dass wenn wir Neues mit Gott erleben, das unsere Vorstellungskraft sprengt. Ich möchte mal ganz kurz zurückgehen zum Text, und da steht es: Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und bla bla bla. Auf jeden Fall, ich habe das am Anfang falsch gelesen. Ich habe es am Anfang völlig falsch betont und ich habe es so gelesen. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Einfach ganz normal gelesen, einfach wie so ein Text, ja, passt. Und aber irgendwann habe ich das anders gelesen. Irgendwann habe ich es so gelesen: Und doch ist das, was ich euch schreibe, ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde. Und zwar, die Betonung liegt auf Jesus Christus. Und das ist, was wir realisieren müssen, wenn wir den Text lesen. Neu, weil das, was es fordert, also einander zu lieben, ist gefordert. Jesus hat das Gebot erfüllt. Aber erst weil er es erfüllt hat, konnten wir uns eigentlich ein Bild machen von dem, was es heißt, einander zu lieben. Und danach wurde es auch Wirklichkeit in uns. Also wir haben daraus gelernt, wir haben Jesus betrachtet, wir haben Jesus angeschaut, wie liebt er, was bedeutet für ihn Liebe, was heißt für ihn neu. Und dann steht am Ende noch, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon begonnen zu leuchten. Und ich finde es cool, dass da steht, hat schon begonnen zu leuchten. Manchmal warten wir so ein bisschen auf den Punkt, wo jemand den Schalter anmacht und das Licht angeht, aber ich glaube, Gott will dir sagen, das Licht hat schon hat angefangen zu leuchten und wir müssen nicht erst noch darauf warten, dass das Licht angeht. Genau, das steht soweit im 1. Johannes. Ich habe geschrieben, dem einen, dem es möglich ist. Das liest man in einem Text von einem Song, ich weiß nicht, Miracles heißt der, vielleicht kennt ihr den, das ist die deutsche Übersetzung. Der eine, dem es möglich ist, das ist so die erste Zeile. Und es ist erst durch Jesus möglich, dass wir ein Leben führen, das Jesus ähnelt. Er kam auf die Erde, um uns auch so, nicht nur um zu sterben, sondern auch um uns vorzuleben, was es heißt, nachzufolgen. Was es heißt, die Gebote zu halten, und deswegen ist es auch für uns neu, weil nur er imstande war, die Gebote zu halten. Es ist uns imstande, durch ihn Gebote zu halten, die es vorher eigentlich als unhaltbar gelten, und das kommt durch die Auferstehungskraft, die auch in uns lebt, und dadurch, wenn uns das bewusst ist, dass wir an allen Geboten, die uns betreffen, arbeiten können, können wir an allen Ecken und Kanten mit Gott an unserem Leben feilen, weil es doch durch Gott möglich ist. Was ich auch teilweise den Fehler gemacht habe, und das ist so ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Und zwar der Prozess anderer. Jeder steckt an einem gewissen anderen Punkt und reift in anderen Geschwindigkeit, und deswegen steckt jeder in einem Prozess, und den Prozess müssen wir respektieren. Wenn wir einen Prozess durchlebt haben, wenn wir ein Problem überwunden haben, dann können wir nicht einfach so erwarten, dass die anderen auch schon so weit sind. Und anstatt sie zu belächeln, zu kritisieren, hey, warum, einfach den Leuten weiterzuhelfen und zu sagen, hey, das ist der Punkt, der mir weitergeholfen hat, wenn ich dieses Problem betrachtet habe. Genau. Stichwort jung. Ich habe neu so ein bisschen gegoogelt und dabei kam die Nebenbedeutung von neu als jung raus. Und jung fand ich cool, weil jung bedeutet für mich unerfahren. Jung bedeutet für mich noch nicht so weit fortgeschritten. Jung ist so, es ist so unberührt, es ist so, man hat noch nicht so richtig falsch gemacht, aber man ist so noch so ganz am Anfang. Und wenn man jung ist und Erfahrungen mit Gott machen will, dann muss man investieren. Dann muss man Dinge durchleben und erst dann kommt dieser Reifeprozess zustande und genau. Der neue Mensch. Es ist vom alten und den neuen Menschen die Rede in dem Kapitel. Wer weiß, was es kommt, neu definiert nicht positiv oder negativ. Also wir wissen, unser altes Leben ist geprägt von all den Sachen, die wir gemacht haben, die wir verbockt haben, die gut wir gemacht haben. Aber wenn Gott sagt, auch durch die Taufe, er will mit dir ein neues Leben machen, er will mit dir ein neues Leben gründen und er will dir ein Fundament bauen, auf dem du sicher stehen kannst, dann ist aber eigentlich nicht definiert bei neu, positiv oder negativ. Ich glaube, wenn wir an Gott festhalten, dann kommt da nur Positives dabei raus. Das heißt aber nicht, dass Negatives auf einmal weg ist. Negatives wird trotzdem kommen, Gegenwind wird trotzdem stattfinden. Und genau, mag sein, dass wir mit Gegenwind zu kämpfen haben. Ich habe einen ganz coolen Vers dazu gelesen. Und zwar steht da in Petrus 5, Vers 8, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer wieder auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also Gott warnt uns schon in einer gewissen Art und Weise vor und sagt, passt auf, es ist nicht einfach durchs Leben zu gehen und es wird immer mal wieder was kommen, mit dem ihr zu kämpfen habt, mit dem ihr zu hadern habt, aber was für uns ganz cool ist, wir befinden uns stetig in einem Prozess der Veränderung, aber Gott ist immer gleich. Wir können uns immer darauf beruhen, dass Gott der Starke, Gott der Typ ist, an dem ich mich festhalten kann. Und ein ganz cooles Zitat habe ich dazu gelesen, von einem Philosoph Heraklit. Ich habe ihn nicht gekannt. Er schreibt, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Das heißt, wir sind eigentlich stetig in dem Prozess der Veränderung. Der Einzige, der aus diesem Konstrukt, aus diesem Zitat ausgenommen ist, ist Gott. Und was ich krass fand, das steht nicht in der Bibel. Also das ist was, das Wissen, das weiß man. Also die Menschen sind irgendwann selber drauf gekommen. Das steht nicht in der Bibel, dieses Zitat. Die Konstante. Das Streben nach Veränderung und altbewährtes Loslassen, das ist so ein kleiner Widerspruch, in dem wir uns aber immer befinden. Das Streben nach Veränderung, das steckt im Menschen und doch kann er mit Veränderung eigentlich nicht so gut umgehen. Altbewährtes Loslassen ist eigentlich der Schlüssel dorthin, aber das ist genau das Schwierige. Wir Menschen, wir wollen und zugleich können wir nicht. Und was, wenn wir es doch könnten? Was, wenn eine Möglichkeit bestehen würde, die uns zu der Konstante weiterverhelfen würde und einfach nur das Altbewährte loszulassen? Denn wenn das nicht mehr der Fall wäre, dass das für uns ein Problem wäre, dann könnte Veränderung stattfinden. Denn durch Jesus können wir. Der Wille ist nämlich sowieso vorhanden, denn das steckt in uns. Alright, jetzt gehen wir mal zum richtigen Text. Epheser 4, 17, das ist quasi der erste Vers in dem Ganzen. Aus all diesen Gründen fördere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen, ihre Gedanken auf nichtige Dinge gerichtet. Wenn man das liest, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, wenn wir Gott nicht kennen, dann stellt man sich vielleicht die Frage, kenne ich überhaupt Gott? Was für ein Leben führe ich und wo führen eigentlich meine Gedanken hin? Und an dem Punkt möchte ich einmal mal schlussweg vorwegnehmen, dass Gott sich finden lässt. Nichtige Dinge, laut Definition, ohne innere Substanz, ohne irgendwas, das in einem nichtigen Teil wie ein Smartphone zum Beispiel zu finden, es sei denn, man hat die Bibel drauf und dann ist es nicht mehr nichtig, dann kann man darin was finden. Aber ansonsten ist das Smartphone eigentlich völlig belanglos. Es ist so ein nichtiges Teil, das wir manchmal danach streben zu haben. Das neue iPhone kommt raus und schon überlegt man sich, ja, ich könnte es mir holen, Nee. Neue iPhone zu besitzen ist nichts Befriedigendes. Nichtige Dinge geben nichts zurück, sie sind ersetzbar, haben nur den Wert, welchen wir ihnen zuteilen. Nichtige Dinge, sie geben nichts zurück. Wenn ich mir ein iPhone kaufe, nach einer Woche, ist ganz cool zu haben, es füllt immer noch seinen Zweck, es hat immer noch die neuen Features, aber man kommt schon so in den Gedanken, eigentlich hätte das Alte eigentlich auch noch getan. Und deswegen heißt es, sie haben nur den Wert, den wir ihnen geben. Wenn wir schon vornherein, bevor wir das iPhone kaufen, sagen, ja, ich mache jetzt mal ein Upgrade, aber eigentlich brauche ich es nicht wirklich. Dann ist es eine andere Grundlage. Wenn wir aber sagen, oh, ich will unbedingt das neue iPhone haben und unser altes ist vielleicht mal gerade mal ein halbes Jahr alt, dann macht das keinen Sinn. Also sie haben nur den Wert, den wir ihnen geben. Und an nichtige Dinge sollten wir aufhören zu klammern. Wir erwischen uns manchmal hin und wieder so daran, okay, dass so irgendwas, kann auch ein neues Auto sein oder ganze Sachen, wenn man an diesen Dingen klammert, dann bekommen sie und fangen an, für uns Götzen zu bekommen. Und wenn du einen Götzen neben Gott in deinem Leben hast, dann wird es langsam aber sicher mehr Raum, mehr Zeit, mehr Anspruch für dich nehmen. Somit wollen wir das eigentlich schon von vornherein verhindern und sagen, hey, okay, mein altes Auto fährt noch, mein neues Handy, mein altes Handy funktioniert noch. Ich brauche mich nicht an neue Dinge klammern, weil diese werden mich alle wegziehen von Gott, sofern ich nicht damit umgehen kann. Gottes Fülle, diese Fülle von Gott gilt es zu entdecken, sie auszuprobieren, sie zu schmecken, zu riechen, sie komplett einfach zu fassen und nachzusuchen. Und für mich ist das Gottes Fülle. Ich habe danach auch ein bisschen gesucht und ich habe so einen Weg gefunden, wie ich damit so ein bisschen in Kontakt treten konnte. Und zwar, bei mir ist es morgens die stille Zeit, wenn ich dazu komme. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das ist alles, was ich brauche. Ich bin ins Auto eingestiegen, nachdem ich dann in die Arbeit fahren wollte und dann habe ich gemerkt, hey, nee, ich brauche nichts anderes als das. Es ist nichts anderes von wichtig, von größerem Wert als genau das. Und der Schlüssel ist dazu, wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat mit Gottes Fülle, dann können wir nichtige Dinge mit einem ganz anderen Auge betrachten und können sagen, hey, ich brauche mir das nicht, ich brauche dieses Geld nicht zu investieren, ich brauche nicht in die Richtung weitergehen, weil ich Gottes Fülle gefunden habe und das ist, was zählt. Und wenn man diese Fülle erlebt hat, dann wird auch einem erstmal bewusst, wie ineffizient es ist, sich an solch nichtige Dinge zu klammern. Wie wenig man weiterkommt, wenn man nicht sogar einen Schritt zurückgeht. Und wenn ihr, falls ihr noch nicht so eine Begegnung mit Gott hattet oder einfach eine Erfahrung gemacht habt, auf die ihr euch beruhen könnt, auf die ihr euch irgendwie erinnern könnt, hey, da habe ich Gott erlebt, also ist alles andere eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Wenn ihr das noch nicht erlebt habt, dann müsst ihr mit einer Ernsthaftigkeit und einer Erwartungshaltung an die Sache rangehen und dann wird es auch zustande kommen. Ich habe so vor ein paar Wochen kam so ein neues Album raus. Oh, Ray. Genau. Und in dem Album, das ist von Brandon Lake, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und da hat er so relativ viele spontane Momente und in so spontanen Momenten, da catcht Gott die Leute so am meisten. Und eine Floskel aus dem ganzen spontanen Moment war, the cross is still the answer and the blood is still the blood. Und wie viel Wahrheit hinter diesen Worten steckt, das gilt es herauszufinden. Man muss erstmal diese Fülle von Gottes, von Gott erleben, um sich auf diese Worte irgendwie berufen zu können. Aber wenn man, sobald man diese Erfahrung gemacht hat, hey, ich habe Gott erlebt, für mich ist alles andere eigentlich gar nicht mehr so von Belangen, dann kann ich mir immer mal wieder, wenn ich auch gerade nicht in dem Punkt ist, wo ich Gott erlebe, mich auf diese Erinnerung berufen und sagen, hey, the cross is still the answer and the blood is still the blood. Und hat man erstmal von Gott erfahren, In welcher Art und Weise auch immer, das muss jetzt nicht in der Morgens in der stillen Zeit sein, es kann Lobpreis überall sein, kann man sich immer mal wieder diese Worte vor Augen halten. Und für mich war das eben die stille Zeit. Genau. Epheser 4, 18 bis 19, die nächsten drei Verse. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Gott wird hier ziemlich konkret und sagt, hey, wenn ihr nicht in diese Richtung geht, wenn ihr diese Fülle Gottes nicht erleben konntet oder so, und ihr Gott nicht kennt und es immer weiter in diese Richtung geht und immer weiter bergab, dann habe ich hier so ein paar Worte markiert, damit man das ein bisschen mehr realisieren kann. Das erste Wort ist Verstand. Das zweite Wort ist kein Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Das dritte ist tiefstem Inneren Unwissenheit, Herz verschlossen, Gewissen abgestumpft, Ausschweifung, Gier und Schmutz. Das sind alles Sachen, die finden in unserem Inneren statt. Die tragen wir nicht so wirklich nach außen. Die machen sich eigentlich nur so hin und wieder in Gedankengängen sichtbar, aber nur für uns selbst. Und wir müssen uns mal so ein bisschen wir müssen uns mal so ein bisschen darauf einlassen, zu sagen, hey, wenn das passiert in meinem Leben, dann habe ich keinen Anteil an Gott, an dem Leben, was Gott schenkt. Und im tiefsten Inneren beschreibt Gott, da herrscht eine Unwissenheit. Also das ist nicht so, dass man nichts mehr weiß, sondern das ist so, wenn man sich mal ernsthaft Gedanken macht und sich mal sagt, okay, jetzt lasse ich mal alle Hüllen fallen, dann denkt man, oder kommt man zu dem Schluss, hey, ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Ich habe für euch ein Bild mitgebracht. Dieses Bild, ich mache es immer so, wenn ich eine Predigt vorbereite, kam erst schon zweimal vor, aber wenn ich das mache, dann mache ich hin und wieder so eine Lobpreiszeit und gehe ein bisschen Lobpreis und höre einfach mal, was Gott zu sagen hat. Und da kam mir dieses Bild. Und zwar am Anfang konnte ich nicht so viel mit dem Bild anfangen, weil das ist ja schon so, wird oft gebraucht, das Bild der Quelle, das Bild von Ursprung, die Quelle steht für Reinheit, die Quelle steht für, dass sie genugtuend ist. Und die Quelle kann Sinnbild für verschiedene Sachen sein, aber heute möchte ich mal in eine andere Richtung gehen, was es auch noch bedeuten könnte. Und zwar die Quelle, die Wasserquelle ist unflexibel. Sie ist wie angewurzelt und sie lässt sich nicht bewegen, sie lässt sich nicht mitnehmen. Und genau, das ist so ein bisschen ein anderer Blickwinkel von, sie ist einfach nur endlos, sie ist einfach nur, da kommt immer Wasser raus und dann ist sie immer rein und immer genug. Aber ein anderer Aspekt von der Quelle ist, sie ist stets zugänglich, sie ist unflexibel und man kann sich nicht mitnehmen. Findet man eine Quelle und sofern es Trinkwasser ist, kann man die Quelle benutzen. Wenn man sich in der Nähe von einer Wasserquelle aufhält und man weiß von ihr, kann man auch diese Quelle aufsuchen und kann sich von ihr Wasser holen, so viel wie man braucht. Aber sie lässt sich nicht mitnehmen. Sie ist gebunden an Ort und Stelle. Und jetzt ist so der Punkt. Wohnt man nicht in der Nähe von einer Wasserquelle, wird man sich wohl das Wasser nicht an der Quelle holen, sondern im Getränkemarkt. Der Getränkemarkt ist easy, gehst rein, holst dir einen Sixer und dann gehst du wieder raus. Aber jetzt ist der Punkt, je größer die Distanz zur Wasserquelle ist, wo du wohnst, von deinem Wohnort, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du zur Quelle in dein Auto steigst, zur Quelle fährst, Kanister mitnimmst, Wasser auffischst, wenn doch zwei Straßen weiter ein Rewe ist, wo du einfach nur Wasser holen könntest. Also je weiter weg du von dieser Quelle bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du dich dorthin begibst. Und deswegen zahlt man wortwörtlich eigentlich einen Preis dafür, wenn man nicht in der Nähe der Quelle wohnt. So ist es der Punkt. Wenn man sich täglich von einer Quelle versorgen lassen will, wenn man täglich zu ihr hingehen will, ein Glas Wasser nehmen will und einfach nur einen Schluck trinken, dann muss man schon unmittelbar in der Nähe von der Quelle wohnen. Es wäre also von größerem Interesse, die Distanz zu einer Quelle nicht zu groß zu wählen. Und mit Gott ist es ähnlich. Zu viel Distanz zu Gott zu halten, lässt uns dazu verleiten, uns von anderen Quellen versorgen zu lassen und andere Quellen in Betracht zu ziehen und uns nicht länger von ihm versorgen zu lassen. Man wird wohl immer mal wieder an einem Tag zur Quelle hinfahren und sich vielleicht mal wieder ein Glas holen oder einfach wieder einen Kanister holen. Und es ist gut so, aber manchmal, also wenn man immer mal wieder zur Quelle hinfährt, im Geistlichen bezogen, könnte man das vielleicht geistlich auftanken nennen. Und ich würde euch fragen, hey, ist es bei uns der Sonntag? Wenn wir nicht so weit an der Quelle wohnen und immer mal wieder einmal die Woche am Sonntag hinfahren und geistlich auftanken, welchen Wert hat es dann? Man kann sich den Aufwand machen, einmal die Woche zur Quelle zu fahren und quasi eine Ration für 7 Tage besorgen. Viel praktischer wäre es auch eigentlich, sein Haus direkt neben der Quelle hinzubauen. Also man würde sagen, hey, geht zum Bauunternehmen und sagt, ich will das Haus dort, weil dort eine Quelle ist und weil ich mich direkt neben der Quelle platzieren will. Wenn es jeder machen würde, ist es ein bisschen unrealistisch, aber bei Gott ist es anders. Bei Gott ist es so, du kannst sagen, hey, ich will mein Haus genau an Ort und Stelle haben, wenn ich sogar noch direkt irgendwie einen Schlauch reinlegen, dass ich am Wasserhahn abzapfen kann. Bei Gott kannst du jeden Tag kommen, bei Gott ist es möglich, sein Haus an der Quelle zu bauen. Und ich will euch dazu ermutigen, im geistlichen Sinne euer Haus an der Quelle zu bauen. Und nebenbei sollte man es mal nicht in einer Woche schaffen, zur Quelle zu fahren und eine Ration für 7 Tage zu holen, werden die nachfolgenden Tage durstige Tage sein. Wenn man es nicht schafft, zu Gott zu kommen in einem stetigen Rhythmus, dann wird man zum Schluss kommen, dass die Tage nach solchen Zeiten durstige Tage sein werden. Und dann sind wir fast schon gezwungen, uns von anderen Quellen versorgen zu lassen. Wir halten uns, wenn wir, umso länger wir uns von dieser Quelle entfernen und je mehr Tage dazwischen kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir zu anderen Quellen gehen und uns von dort befriedigen lassen. Genau. Zurück zum Text. Epheser 4, 22 bis 22. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich selbst ins Verderben stürzt. Das Leben ist ein Geschenk. Gott respektiert deine Entscheidung völlig. Er hat dir das Leben geschenkt, aber wenn wir Gott nicht kennen, dann wird dieses Leben zugrunde gehen und ins Verderben stürzen. Die Rede ist von der Botschaft Gottes. Wenn wir nochmal kurz zurückspringen. Oder habt ihr die Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist. Also es geht darum, das Leben als ein Geschenk zu betrachten. Und Gottes Respekt ist für dieses Geschenk so groß, dass er sich aus dieser Entscheidung völlig raushält. Folge ich Jesus nach? Will ich Gott kennenlernen oder will ich es nicht? Wenn ich es nicht tue, dann passiert das, was in dem Text steht. Wenn ich es aber tue, dann werden wir neue Horizonte entdecken. Genau. Ich habe für euch etwas vorbereitet. Und zwar Im Epheser 4, 23 bis 24 steht: Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen und sind. Sie sind die sicher auf die Wahrheit gründen. Also hier steht ein Und zwischen zwei Wörtern. Diese zwei Wörter wissen wir nicht. Und das ist eine kleine Umfrage. Wir haben für euch was vorbereitet. Und zwar, ihr seht auf dem Screen so einen QR-Code. Und ihr habt auch auf eurem Platz so einen QR-Code vielleicht entdeckt. Ihr könnt ja mit dem Handy scannen. Es geht einfach über die Foto-App. Und dann werden wir abstimmen, was es heißt, was die Kennzeichen von Gottes Bild sind. Ihr habt drei Auswahlmöglichkeiten und wenn ihr dann dorthin kommt, werdet ihr feststellen, welche diese sind und könnt euch quasi auf eins entscheiden und dann wird nachher ein Ergebnis vorgetragen, was dann tatsächlich die Kennzeichen von Gottes Bild sind. Wenn euch nicht vorher aufgefallen ist, mein T-Shirt war völlig dreckig. Mein T-Shirt war schmutzig, mit jedem erdenklichen Schmutz, den man nur tragen kann. Jetzt habe ich aber ein T-Shirt an. Jetzt könnt ihr sehen, ob ich es richtig getippt habe. Die Kennzeichen von Gottes Bild sind Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und zwar, sie sind es, die sich auf die Wahrheit gründen. Presenter hier. Alright. Falls ihr es nicht lesen könnt, ich habe ein Bild gemacht und dann könnt ihr es nochmal da lesen, falls es hier sichtbar ist. Epheser 4, 23 bis 24. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ich finde es cool, dass wir einen Menschen anziehen dürfen, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Gott stellt sich nicht auf eine Stufe, die leicht über uns ist oder die riesig über uns ist oder wir stehen an einem Tal und er steht auf einem Berg, sondern Gott stellt sich so ein bisschen mit uns auf dieselbe Stufe und sagt, hey, ihr seid nach Gottes Bild erschaffen und ihr dürft diesen Menschen anziehen. Und wenn ihr diesen Menschen angezogen habt, werdet ihr Kennzeichen tragen, und zwar Gerechtigkeit und Heiligkeit. Heiligkeit, ich wusste mal eine Zeit lang nicht, was direkt Heiligkeit für uns bedeuten könnte. Aber dann wurde es mir erklärt. Und Heiligkeit, das ist so ein Thema. Wenn man sich für die Taufe entschieden hat, wenn man quasi gesagt hat, hey, ich will mein altes Leben hinter mir lassen und sich für ein neues Leben einlässt mit Gott, dann ist es keine Sünde mehr, sondern dann dreht sich die Sünde zu Fehlern, zu Fehltritten ein. Und wir dürfen uns heilige und gerechte Kinder Gottes nennen. Gottes Werk in dir. Ich glaube, das Werk, was Gott in uns erbringen will, ich kann es nur nicht entsperren. Ich brauche ein Face. Ich brauche dein Face für die ID. yes. Gottes Werk in dir ist ein sichtbares Werk. Ich interpretiere das so ein bisschen, als würde Gott was in deinem Inneren bewirken und in Bezug auf Klamotten, es bezieht sich nicht auf Klamotten, aber was passiert, wenn wir Kleidung anziehen? Was passiert, wenn wir in irgendeinen Job reingehen, uns ein neues T-Shirt kaufen und es am nächsten Tag in der Schule anziehen. Optische Veränderung führt immer zu Lob und Kritik. Ob es ausgesprochen wird, ob es artikuliert, ob es durch eine Gestik irgendwie sichtbar wird. Aber eine optische Veränderung, die wird immer sichtbar. Eine optische Veränderung wird immer irgendwas zurückbekommen. Lob oder Kritik. Und warum sollte das mit Gottes Werk anders sein? Warum sollten wir, je weiter wir in Gottes Richtung gehen, nicht auch teilweise Gegenwind von einer Seite bekommen, die das eigentlich gar nicht will? Ich brauche nochmal dein Gesicht. sorry. Gut für den Kreislauf, habe ich gehört. Alright, die Ergebnisse, also ihr habt es alle abgestimmt, sofern alle abgestimmt haben. 14,8% glaubten Liebe und Weisheit. Güte und Liebe 11,1%. Gemeinschaft und Freude keiner. Und 74,1% haben es richtig gemacht. Das ist meine Gemeinde. Die kennen das Wort. Standhaftigkeit. Wenn auch wir stetig in einem Prozess der Veränderung sind, bleibt Gott stets gleich. Der Schlüssel zur Veränderung ist aber Standhaftigkeit. Der Schlüssel zur Überwindung ist auch Standhaftigkeit. Wenn wir in einem Prozess sind, in einem Prozess stecken, können wir uns immer darauf berufen, wie vorher schon gesagt, dass Gott stetig gleich ist und dass Gott sich nicht verändert, dass die Konstante nicht ist, dass Gott sich verändert, sondern dass wir konstant nach einer Veränderung streben, aber Gott immer gleich ist. Und somit ist der Schlüssel zur Überwindung Standhaftigkeit. Denn wir dürfen uns standhaft darauf berufen, dass egal auch welcher Prozess es sein mag, Gott gleich ist und dass wir immer auf seine Unterstützung, immer auf sein unter die Arme greifen, hoffen dürfen. Wir dürfen unser Fundament auf ihn bauen und ich stelle mir das so vor, Gott steht einfach mit offenen Armen da, wieder und wieder und es ist auch notwendig, weil wir immer wieder und wieder Fehler machen, wir sind mit Fehler behaftet und deswegen ist er auch der Weg, die Wahrheit und das Leben, weil er immer standhaft ist, weil er immer zu dir glaubt, weil er immer zu dir steht und wir uns immer darauf dürfen, dass er zu uns steht. Das neue Leben konkret. Also wir haben gelesen vom alten Leben und vom neuen Leben. Und jetzt geht es in den zweiten Abteil, also in den zweiten Absatz. Und zwar steht da das neue Leben konkret. Und die Rede in dem ganzen zweiten Absatz ist von Instruktionen. Und was ist fortan der wesentliche Unterschied deines neuen Lebens im Vergleich zu deinem alten Leben? Das beschreibt Gott ziemlich gut. Epheser 4, 25 bis 31, also bis Schluss, geht es darum, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt mit dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich finde, was ziemlich so ein Advice, was man eigentlich jeden Tag irgendwie, was man jeden Tag irgendwie leben kann, dass man, obwohl man sich versündigt hat, obwohl ein Streit vielleicht zustande gekommen ist, dass man das vor dem Abend, vor dem Schlafengehen nochmal ablegt und sagt, hey, ich will es nicht in den nächsten Tag mit reinnehmen und Gott will es auch nicht. Gott will es ihr ans Herz legen, egal was auch für eine Anfeindung zustande gekommen ist, das am Kreuz abzulegen und das nicht mit in deinen nächsten Alltag mit reinzunehmen. Weil du das fort und wieder so ausführst, dass du Streite, irgendwelche Anfeindungen, irgendwas, was dich beschäftigt hat, was irgendwie echt schwierig war, das mitnimmst in den nächsten Tag und es wieder mitnimmst und immer, dann wird es irgendwann, wird das Ventil ausgelöst und wir haben das nicht mehr unter Kontrolle. Es geht weiter. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Es geht weiter. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergeht einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Die Frage ist jetzt, die wir uns stellen, wenn wir uns betrachten für unser altes Leben und unser neues Leben: Ist Jesus in mir und wie signifikant ist Jesus in meinem Leben anzumerken? Das können wir unser eigenes Leben anschauen, aber der Schlüssel ist auch, dass andere Leute dein Leben betrachten können. Wie viel Raum gebe ich, Jesus in mir wirken zu lassen? Das ist eine Frage, die müssen wir uns eigentlich jeden Tag stellen. Mit was für eine Attitude gehe ich in den Tag rein, was für eine Einstellung gehe ich in den Tag rein? Und wie kann Jesus heute durch mich leben? Und was hat Jesus heute für mich Neues bereitet, was ich irgendwie ausleben darf? Und wie viel Raum gebe ich Jesus dadurch, das in mir wirken zu lassen? Manchmal heißt es einfach nur, den Mund aufzumachen. Manchmal heißt es aber auch einfach nur, den Mund zuzulassen. Kleine Hürden, wie klein sind kleine Hürden im Alltag wirklich? Ich glaube, wenn wir Hürden im Alltag überwinden, dann sind es absolut keine kleinen Hürden. Wenn wir es schaffen, hin und wieder mal zu sagen, hey, das sehe ich nicht so, das ist nicht meine Einstellung zu dem, oder wenn wir hin und wieder sagen, hey, so lebe ich das, oder irgendwie so einen Geschmack von Gottes Herrlichkeit irgendwie weiterzugeben, dann sind es keine Hürden, die gemeistert würden, die klein sind, sondern das sind Hürden, die wir im Alltag als groß bezeichnen dürfen. Sind es tatsächlich kleine Hürden, Gesten oder kleine Geschichten, welche es nicht mal lohnt zu erzählen? Nein, sie sind nicht geringfügig. Hürden im Glauben zu meistern sind keine kleinen Dinge. Sie sind es, welche den Unterschied machen. Und das ist tatsächlich, man kann glauben, so viel man will, man kann an Gott festhalten, so viel man will, aber wenn es nicht sichtbar in meinem Leben wird, dann wage ich zu bezweifeln, dass ich Gott wirklich kenne, dass Gott wirklich einen signifikanten Unterschied in meinem Leben macht und dass ich es auch zulassen kann, dass Gott Raum in meinem Leben einnimmt. Diese kleinen Hürden, von denen hier die Rede ist, sie sind so bedeutsam wie manch andere Erfolg. Dass man in Sprachen reden kann, das ist Hammer und das ist cool und das kann der Teufel nicht verstehen und alles ist Hammer, aber das ist nicht weniger oder nicht mehr als solche kleinen Hürden im Alltag zu meistern. Dass Gott sichtbar in uns wird, dass Gott sichtbar in dir wird und dass Gott irgendwie auch außerhalb der Gemeinde stattfindet und außerhalb der Gemeinde sprechen darf. Denn die Auswirkungen von kleinen Hürden sind lebensverändernd und nicht nur für den, der spricht, sondern auch für den, der hört. Das heißt, wenn ich es schaffe, auch nur ein Wort zu sagen, dann ist es nicht nur lebensverändernd für den, der das Wort empfängt, sondern es ist auch lebensverändernd für den, der das Wort ausspricht. Für den, der es schafft, diese Hürde zu überwinden, für den liegt noch viel weiteres vor ihm. Gottes Fülle gilt es also zu entdecken, zu probieren und danach zu streben, danach zu suchen und sich immer wieder daran zu erinnern. Kannst du mir mal ein paar Akkorde geben? Die vom letzten Song waren ganz cool. Also preis den Vater, die Chorusakkorde, die ersten vier. The cross is still the answer, the blood is still the blood. So heißt in diesem spontanen Moment von Brandon Lake. Und ich finde es Hammer, wenn wir Gottes Fülle entdeckt haben, dann können wir immer wieder sagen, the cross is still the answer and the blood is still the blood. Genau. Wir wollen es ganz kurz machen. Ihr dürft zwar nicht mitsingen, aber lasst einfach mal auf euch wirken. The cross is still the answer and the blood is still the blood. The cross is still the answer and the blood is still the blood. The cross is still the answer and the blood is still the blood. The cross is still the answer and the blood is still the blood. Wenn ich eine Diagnose bekomme, the cross is still the answer. Wenn ich eine Rechnung bekomme, die mir nicht gefällt, die vielleicht viel zu hoch ist, als auf meinem Bankaccount liegt, the blood is still the blood. Und ich kann mich immer darauf beruhen, denn es ist niemals zu spät und für Gott ist Zeit kein, Medium. Für Gott ist Zeit so ein bisschen auch so eine Spielerei, weil er weiß, hey, die da unten, die sind irgendwie, die stecken in den Zeitdings drin und ich kann mich außerhalb des bewegen und kann die Leute immer wieder überraschen und sagen, hey, es macht gar nichts, wenn so eine Diagnose kommt, wenn ein Lebensumstand kommt, der mich dazu verleiten lässt, vielleicht in depressive Gedanken abzusteigen, da kann ich mich drauf beruhen. The blood is still the blood. Ich möchte jetzt in den Lobpreis-Parts überleiten und Timmy die Führung in der Ministry Time zu geben. Aber was ich euch ans Herz legen will, Gottes Fülle zu entdecken, damit ihr euch immer wieder daran erinnern könnt, was ihr mit Gott erlebt habt und euch auf diese Worte, the cross is still the answer, beruhen könnt.